Wir haben hier in unserer Kirche verhältnismäßig viele Taufen und Hochzeiten. Das liegt daran, dass wir eine schöne Kirche haben. Und es liegt auch daran, dass unsere Kirche eine gute Größe hat. Also man ist auch mit 80 Personen hier nicht komplett verloren. Also es gibt große Kirchen, da besitzt man mit 80 Leuten in den ersten zwei Reihen. Das ist ein bisschen unbequemer. Aber wir sind auch groß genug. Und bei all diesen Gesprächen und Anfragen, die bei uns ankommen, Taufen, Hochzeiten und so weiter, kommt sehr häufig eine Frage bei mir an. Und was kostet das denn? Und ich antworte immer, das kostet natürlich gar nichts. Beziehungsweise andersrum, das ist durch die Kirchensteuern ja schon gedeckt. Wer Mitglied in unserer Kirche ist, dem steht eine, so heißt es ja im Kirchensprech, eine Amtshandlung zu. Klar, irgendwie über die Kirchensteuern wird das schon auch bezahlt, aber es zahlen ja gar nicht alle Kirchensteuer. Und auch nicht alle gleich viel. Die Kirchensteuer ist Einkommensteuer gebunden, das heißt, wer kein Geld verdient, kann trotzdem Mitglied unserer Kirche sein und zahlt nichts. Kinder zum Beispiel. Oder Mütter in Elternzeit oder so. Und manche Menschen sind dann immer ganz überrascht, wenn ich das sage, und sagen, naja, aber dann kann man dem Pastor dann hinterher irgendwas schenken oder so. Ich sage da meistens nichts zu. Manchmal bekomme ich was. Ich habe einmal eine Kette bekommen. Auch nicht. Worauf ich hinaus will, es ist so eine ganz typische Denke in unserem Land, dass denen etwas zusteht, die dazugehören. Und wer nicht dazugehört, dem steht erst einmal nichts zu. Der kann sich das aber unter Umständen erwerben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Hochzeit von Christian Lindner. Letztes Jahr war das, glaube ich, ne? Vorletztes Jahr? Letztes Jahr. Der ist kein Kirchenmitglied, wollte aber in der Kirche heiraten. Westerland. Und der meinte, das müsste doch okay sein, wenn ich dann der Kirchengemeinde ein bisschen Geld spende. Weil klar, Kirche heizen, den Pastor, die Organisten und so, das kostet ja alles Geld. Aber wenn ich ein bisschen Geld spende, dann müsste mir das doch zustehen. Und zwar ist es ja immerhin Herr Lindner, also wenn diese Spende nicht nur die Personalkosten deckt, sondern vielleicht auch noch großzügig ist, dann steht es ihm vielleicht immer noch nicht zu, aber es gibt immerhin einen guten Grund für die Kirchengemeinde, da einzuschlagen. Und bei Herrn Lindner hat das ja sogar geklappt. Ich könnte mir allerdings auch vorstellen, und das ist ein bisschen etwas, was ihr am Ende der Predigt vielleicht versteht, wenn die Kollegin von mir aus Westerland gesagt hätte, wir hätten das auch gemacht, wenn der Kerl keine Spende gemacht hätte. Es gibt manchmal Situationen, da mache auch ich Amtshandlungen, ohne auch für Nicht-Kirchenmitglieder. Gerade bei Beerdigungen, da gibt es manchmal schwere Fälle und da geht für mich die Seelsorge vor, vor der Kirchenmitgliedschaft. Ich will diese Kollegin und auch diese Gemeinde in Westerland gar nicht kritisieren, ich will auch Herrn Lindner gar nicht kritisieren. Ich will nur sagen, es ist so ein typisches Denken bei uns. Es geht um Insider und es geht um Outsider. Es geht um Leistung und es geht darum, etwas zu bekommen, um etwas dafür zu geben, um etwas zu bekommen. Der Predigttext heute, zu dem komme ich gleich, den werde ich gleich vorlesen. Da geht es auch darum. Ich will aber ein paar Infos vorneweg machen, sonst versteht man das, glaube ich, nicht. Wir müssen uns Israel in der Königszeit vorstellen. Da gibt es im Norden von Israel ein anderes Land, das heißt Aram. Heute heißt das Syrien. Und die Israeliten und die Aramäer, die waren verfeindet. Die mochten sich nun wirklich gar nicht. Immer wieder kam es zu Konflikten, zu Kriegen. Und die Lage zwischen dem König und dem König von Aram und dem König von Israel, das war wirklich angespannt. Ganz schwieriges Verhältnis. Und dann erzählt uns dieser Text von einem Menschen, der heißt Naaman. Vorne Doppel-A, hinten ein A. Komischer Name. Und der, wenn man den Text so liest, war in, ich sage mal zumindest in antiken Augen, so ziemlich der perfekte Mann. Also der hatte das Leben im Modus Mann durchgespielt, der hatte alles erreicht. Er hatte ein großes Ansehen, weil er charakterlich ein tugendhafter Mann war. Ein vorbildlicher Kerl. Er hatte großes Ansehen, weil er militärisch geschickt war. Hatte sich hochgearbeitet und hatte es bis zum General geschafft. Der einzige Mensch, der ihm noch etwas zu sagen hatte, war der König. Und beim König war er außerdem auch noch beliebt, weil er sehr, sehr viele Siege errang. Er war auch noch ein erfolgreicher Militärführer. Wahrscheinlich hatte er Israel auch schon mehrfach angegriffen, mehrmals geschlagen. Und mindestens einmal hatte er auch einen Menschen aus Israel entführt. Seiner Frau hatte er nämlich ein israelisches Mädchen als Sklavin geschenkt. Das klingt jetzt böse so, aber es ist gar nicht so gemeint. Aus damaliger Sicht muss man sagen, erstmal war das normale Kriegsführung, aber vor allen Dingen aus damaliger Sicht war das ein Mann, der es geschafft hatte. Alles durchgespielt. Alles, was er wollte, was ein Mensch damals haben konnte, hatte er sich erarbeitet. Das war aber nichts wert, weil er einen Fehler hatte. Dieser Naaman ist krank geworden, hatte eine Hautkrankheit, die ihn isolierte. In der griechischen Übersetzung steht da meistens Lepra. Das meint aber gar nicht unbedingt diese Krankheit, die wir heute als Lepra kennen. Morbus Hansen wird hier gerne genannt. In der Antike war Lepra so ein Sammelbegriff für alle möglichen Hautkrankheiten. Schuppenflechte oder was auch immer. Das Ergebnis war auch, egal was man hatte, immer dasselbe. Die Leute hatten Angst vor Ansteckung. Das mochten die wirklich gar nicht. Also wurde man isoliert. Man durfte nicht mal mehr in die Städte rein. Man konnte nicht arbeiten. Man war auf Almosen angewiesen. Und im hebräischen Denken war man damit so gut wie tot. Also nicht biologisch, man konnte damit noch sehr gut, sehr, sehr lange leben. Also so eine Schuppenflechte, die hat jetzt auch noch keinen so richtig umgebracht. Aber man war sozial tot. Man gehörte nicht mehr dazu. Man konnte nicht mehr als Mensch leben, so wie sich das für einen Menschen gehört. So, und dieser Naaman, der hat das nun. Der perfekte Typ. Der sich alles erarbeitet hat, der merkt plötzlich, hier kann ich mir nichts mehr erarbeiten. Der ist auf Hilfe angewiesen. Das, was er am nötigsten braucht, nämlich heil zu werden, das kann er sich nicht erarbeiten oder erkaufen. Oder? Ich sag mal, das ist so ein bisschen so ein Christian Lindner-Typ, der Kerl. Der kriegt jetzt eine Information. Diese kleine jüdische Sklavin, dieses kleine Mädchen, was bei ihm im Haus arbeiten muss, dieses kleine fromme Mädchen aus Israel, das hat einen Tipp. Voller kindlichem Glauben sagt sie zu ihm, du, in Israel gibt es einen Propheten, der kann dich heil machen. Dann gibt es in der Geschichte noch so ein bisschen Papierkram zwischen dem König von Aram und Israel, man kann da ja nicht einfach hinfahren und so weiter. Und am Ende darf Naaman kommen. Und hier kommt jetzt der Text, um den es heute geht. Steht im 2. Königebuch im 5. Kapitel. So kam Naaman mit Pferden und Wagen zu Elisha, dem Propheten von Israel, und hielt vor der Tür seines Hauses. Und Elisha schickte einen Boten zu ihm hinaus. Und er sagte, geh und wasch dich 7-mal im Jordan, dann wird deine Haut gesund werden und du giltst wieder als rein. Da wurde Naaman zornig. Er wollte weggehen und sagte, ich dachte, der Prophet selbst kommt zu mir heraus und er stellt sich hier hin. Und dann ruft er den Namen des Herrn an, seines Gottes. Er hebt die Hände, betet in Richtung des heiligen Ortes und so heilt er mich von seinem Aussatz. Abner und Papa, die Flüsse von Damaskus, sind die nicht viel besser als dieses Gewässer in Israel? Dann hätte ich mich gleich zu Hause waschen können, um wieder gesund zu werden. Voller Zorn drehte er sich weg und wollte gehen. Da kamen seine Diener zu ihm und sagten, Herr, was wäre gewesen, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte? Hättest du es dann nicht getan? Doch er sagte doch nur, wasch dich und du wirst wieder gesund. Warum tust du das dann nicht? Also stieg Naaman doch zum Jordan herab, tauchte 7-mal unter, so wie es der Gottesmann gesagt hatte, und da wurde seine Haut wieder gesund, so wie die Haut eines Kindes, und er galt wieder als rein. Daraufhin kehrte er wieder zu dem Gottesmann zurück, zusammen mit seinem ganzen Gefolge, und er trat vor ihn hin und sagte, nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. So, dazu habe ich jetzt 3 Gedanken, kurz sortieren. Der erste Gedanke ist, bei Gott steht nicht nur den Insidern was zu, nicht nur den Mitgliedern. Vielmehr lädt Gott alle ein, Mitglied zu werden. Naaman, das muss man sich in der Geschichte manchmal wieder vor Augen führen, der ist ein Feind Israels, ein General, auch noch ein Hochrangiger. Und doch gibt es da dieses Sklavenmädchen, die sagt, ich weiß, wer dir helfen kann. Und dieses Sklavenmädchen denkt nicht, aha, lass diesen Entführer hier an seiner Krankheit verrecken. Sondern für sie, als ganz frommes Mädchen, gibt es keinen drin oder draußen. Sie sieht nur einen Menschen in Not. Und wer die Geschichten von Jesus kennt, der sieht da ganz viele Parallelen zu diesem Mädchen. Und dann gibt es auch noch diesen Propheten, diesen Elisha. Der macht auch keinen Unterschied, wer da jetzt kommt. Der guckt sich den Kerl nicht mal an. Der Naaman versteht das ein bisschen anders, aber man kann das auch so lesen, dass Elisha demonstrativ sagt, das ist mir völlig egal, wer da kommt. Ich will gerne helfen. Ich brauche mir den gar nicht angucken. Und am Ende ist es schließlich sogar Gott, der da wirkt. Und auch bei Jesus, also Gott in anderer Form, sage ich mal, sehen wir an verschiedenen Stellen, wie er sich um Menschen kümmert, die gar nicht zu den Insidern gehören. Sogar ganz im Gegenteil, er wendet sich gerade zu denen, die draußen sind. Darum habe ich eben diesen Text auch vorgelesen von dieser Predigt von Jesus, die erste Predigt, die er hält. Da wird Naaman ja auch schon erwähnt. Ich weiß nicht, ob Sie das erinnern konnten. Da kam der Satz, es gab damals viele Aussätzige in Israel zu der Zeit des Propheten Elisha. Und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman, der Syrer. Nebenbei kein Wunder, dass die Leute damals bei Jesus alle zornig wurden. Wenn man sowas in seiner ersten Predigt sagt, dann ist das ein Programm. Gott ist einer, der Menschen dazu holt. Frage, wie holt Gott Menschen dazu? Das ist mein zweiter Gedanke. Das sind hier im Grunde zwei Schritte. Erstens, Menschen begegnen Menschen. Menschen begegnen Menschen, die zu den Insidern gehören. Menschen begegnen Christen, würde man vielleicht heute sagen, oder in dieser Geschichte eben Juden. Das fromme Mädchen, der Prophet. Ohne diese Menschen gäbe es keinen Kontakt an dieser Stelle. Niemand sitzt in seinem stillen Kämmerlein, denkt so über die Welt nach und dacht, Mensch, Gott, Jesus, das wär's. Es funktioniert immer anders. Menschen begegnen Menschen. Wo hast du von deinem Glauben mitbekommen? Wo hast du den her? Ich kenne keinen Menschen, wo der Glaube vom Himmel gefallen ist. Man hat ihn immer irgendwo gehört. Konfirmandenunterricht, Religionsunterricht in der Schule, von den Eltern, von den Großeltern. Und dann gibt es noch einen zweiten Schritt. Gott macht den Menschen heil. Er rettet ihn vom Tod. Dieser Aussatz Lepra, dieses Nicht-Dazugehören, das löscht er. Und dieser Mensch, Naaman in dieser Geschichte, der macht eine Erfahrung. Ich wurde gerettet. Durch Untertauchen im Wasser. Christen denken hier natürlich schnell an die Taufe. Und die Taufe meint eben, neben ganz vielen anderen Sachen, du wirst ein Insider. Du gehörst dazu, zu Gottes Familie, zur Kirche, zu Jesus Christus oder was auch immer. Du gehörst dazu. Und mein dritter Gedanke, Gott braucht dich nicht. Das hört sich ein bisschen komisch an, ist für mich aber eine ganz heilsame Botschaft. Wir glauben an einen Gott, der dich nicht braucht. Gott hat alles. Gott ist gut, dem fehlt nichts. Dem fehlt zumindest nichts, um Gott zu sein. Und darum kann man sich bei ihm auch nichts erwerben. Christian Lindner kommt nicht in den Himmel, weil er etwas Schönes gespendet hat. Du wirst auch nicht Teil von Gottes Familie, weil du, keine Ahnung, besonders brav warst oder artig. Du bekommst keinen Segen im Gottesdienst, weil du immer fein betest. Oder weil du spendest an ein Kind in Afrika oder was auch immer. Du kommst nicht mal in den Himmel, weil du als Märtyrer für deinen Glauben stirbst. Das braucht Gott nicht. Nimmt er auch mit Freuden an teilweise, aber das wird ihn nicht dazu bewegen, dich anzunehmen. Er braucht dich nicht. Er braucht alle Angebote von deiner Seite nicht. Naaman, das wird in der Folgegeschichte noch klarer, der kommt mit viel Geld zu Elisha. Der will das bezahlen, der will sich ein Wunder kaufen. Elisha lehnt aber das Geld ab und sagt, brauche ich nicht. Gott braucht das nicht. Gott braucht dich nicht. Das, was aber entscheidend ist, das wurde in dem einen Lied eben auch sehr deutlich, Gott will dich. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Naaman, der zahlt nach dieser Geschichte nichts und ist mega genervt, dass der feine Herr Prophet ihn nicht mal persönlich empfängt, jetzt auch nicht mal das Geld annimmt. Aber am Ende kommt er an, er, der Aramäer, der Feind Israels, und sagt, nun weiß ich, dass es nirgendwo einen Gott gibt, außer in Israel. Er ist der einzige Gott auf der ganzen Welt. In einem polytheistischen Kulturraum damals ist das ein ziemlich starkes Statement. Gott will Naaman, diesen Outsider, den Feind, weil Gott liebt auch seine Feinde. Aber bei Gott muss Naaman lernen, dass man sich nichts erkaufen kann. Man bekommt etwas geschenkt. Wir Christen glauben, dass Jesus Christus Gott ist und dass Gott sich sogar selbst am Kreuz geopfert hat, um uns ewiges Leben zu schenken. Sogar mir, sogar dir. In der Taufe wurdest du zu einem Kind Gottes gemacht. Ewiges Leben steht dir zu. Die meisten von euch waren dabei Kinder damals. Kinder können noch nicht mal zeigen, ob sie würdig sind, zu unserer großen Christenheit zu gehören. Aus einem Kind kann auch noch ein ganz schöner Rotzlöffel werden. Und doch, das Geschenk ist schon da, das Geschenk ist schon ausgepackt. Dir steht alles zu, weil du getauft bist. Du bist schon ein Insider. Was steht dir als Getauften zu? Natürlich eine Amtshandlung ohne extra Kosten, ja. Aber dir steht auch zu, ewiges Leben. Teil der neuen Schöpfung zu sein, in der die Liebe regiert. Und Gott will dich dabei haben. Und den Eintritt schenkt er dir. Wir werden gleich zusammen Abendmahl feiern. Und wir werden uns daran erinnern, dass Gott sein Leib und sein Blut gegeben hat, genau dafür. Und jeder von euch ist dazu eingeladen. Insider und Outsider. Kommt gern dazu und schmecket und sehet. Macht die Erfahrung, genauso wie Naaman, dass dieser Gott einer ist, der euch beschenkt. Und dass dieser Gott der Einzige ist auf der ganzen Welt. Amen.